Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn Mädchen sagen, sie möchten Betonbauerinnen werden oder Fliesenlegerinnen, dann gibt es bestimmt viele Freunde, die komisch gucken. Denn viele Ausbildungsberufe gelten immer noch als typisch männlich oder typisch weiblich. Wie sich das ändern kann, das besprechen wir gleich. Außerdem berichten wir von Studierenden, die bei der US-Wahl als Wahlhelfer arbeiten wollen. Und in Hamburg wurde ein neues Forschungsinstitut eröffnet. Das gibt's heute in Campus und Karriere. Ich bin Britta Mersch. Eltern durften in dieser Woche zumindest ein bisschen aufatmen. Bund und Länder hatten sich zwar am Mittwoch auf zahlreiche Kontaktbeschränkungen geeinigt, um die steigenden Corona-Zahlen in den Griff zu bekommen, doch Schulen und Kitas bleiben vorerst verschont. Und in Berlin wurde jetzt beschlossen, dass Kinder auch am Nachmittag ihren Hobbys nachgehen dürfen. Claudia van Laak.
Rot-Rot-Grün in Berlin setzt die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz in den allermeisten Punkten um. In den Bereichen Bildung, Kultur und Sport sind die Einschränkungen ab Montag allerdings weniger drastisch als in anderen Bundesländern. Und das, obwohl die Infektionszahlen höher liegen als im Bundesdurchschnitt. Die Inzidenz liegt aktuell bei 155, bundesweit bei 104. Die Volkshochschulen und die Stadtbibliotheken in der Hauptstadt bleiben weiter geöffnet, auch die Musikschulen. Außerdem, Kinder bis 12 können weiterhin in Gruppen Sport treiben, drinnen und draußen. Berlins grüne Wirtschaftssenatorin Ramona Popp begründet das so.
Wir haben gesehen, dass eben Gewalt in Familien zugenommen hat. Wir haben Kinder gesehen und Jugendliche, die sich nicht mehr wahrgenommen fühlten, dass wir eben hier schützenswerte Bereiche aufrechterhalten.
Und Klaus Lederer, linker Kultursenator, ergänzt.
Gerade für Kinder ist es, glaube ich, zentral wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, auch mal rauszukommen. Vielleicht wenigstens auch ein bisschen im Mannschaftssport zu trainieren miteinander. Kinder. Ja, also diese Möglichkeiten haben wir genutzt und ich glaube, das ist auch richtig.
Diese Entscheidung ist besonders für die Ganztagsbetreuung wichtig. In Berlin gehen etwa 65% der Schülerinnen und Schüler mittags nicht nach Hause. Die Umsetzung dürfte allerdings nicht ganz unproblematisch werden. Was ist zum Beispiel mit Fußballmannschaften, in denen bislang 12- bis 14-Jährige gemeinsam trainiert haben? Die 12-Jährigen dürfen weiter kicken, die 13-Jährigen nicht mehr. So sieht es die aktualisierte Berliner Infektionsschutzverordnung vor.
Ja, und es ist natürlich überhaupt noch nicht vom Tisch, ob komplette Schulschließungen nicht doch noch kommen könnten. Morgen geht es in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr deshalb eine Stunde lang um die Frage, wie lange die Länder noch am Präsenzunterricht in Schulen festhalten können. Wenn Sie sich an der Sendung beteiligen wollen, dann schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen an unter 00800 4464 4464. Der Anrufbeantworter, der ist jetzt schon freigeschaltet. Wenn Frauen eine Berufsausbildung machen, dann werden sie oft Friseurinnen oder Maßschneiderinnen. Männer dagegen bewerben sich als Kfz-Mechatroniker oder als Anlagenmechaniker. Und das ist tatsächlich immer noch so. Und wenn sich Frauen dann doch mal entscheiden, einen typisch männlichen Handwerksberuf zu erlernen, dann werden sie auf der Baustelle gerne mal schräg angesehen. Was sie da erleben? Amelie Ernst hat eine junge Frau begleitet, die gerade in Brandenburg in der Nähe von Frankfurt an der Oder eine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin macht.
Wärmepumpen, Gastherme, Fußbodenheizungen, das ist Theresa Tauchers Welt. Die 21-Jährige aus Altranft im Oderbruch ist eine von drei weiblichen Auszubildenden in ihrer Berufsschulklasse. Auch auf der Baustelle ist die künftige Anlagenmechanikerin immer noch die Ausnahme. Vorurteile kennt sie.
Die Männer tun immer so, also einige, ja, Frauen und wie schafften ihr das auf dem Bau? Und also dann fragen sie mal, wie trägst du denn so ein Gerät? Und dann sage ich immer, na, mit meinem Kollegen zusammen und du? Ja, ich auch. Und dann merkst du selber, ne? Und es gibt auch Männer, die Statur von mir haben, von einer Frau. Einfach, die ein bisschen kleiner sind, ein bisschen zierlicher und die packen es doch auch.
Aber nicht nur skeptische Blicke begegnen Theresa Tauchert auf der Baustelle. Manch ein Ausbilder würde sich sogar mehr weibliche Azubis wünschen.
Also mir wurde mal gesagt, wenn ich jetzt mit bei bin auf der Baustelle oder auch in der Berufsschulklasse, verhalten sich alle anders, sind fleißiger und arbeiten ordentlicher. Was jetzt nicht unbedingt damit zu tun hat, dass ich irgendwie die Tochter vom Chef bin, sondern einfach, weil ich halt eine Frau bin so.
Auch Michael Schäfer, der mit ihr zusammen gerade auf einer Reihenhausbaustelle in Rangsdorf südlich von Berlin arbeitet, sieht keinen Grund, warum Frauen nicht auch Heizungen montieren sollten.
Ich sag mal, Männer und Frauen sind ja fast gleich in solchen Berufen. Und ich sag mal, das Fachwissen sich anzueignen, das muss ein Mann machen, das muss eine Frau machen. Man muss zuhören können, man muss sich in Probleme hineindenken können, kann sie genauso wie ich.
Michaela Schmidt von der Handwerkskammer in Frankfurt-Oder beobachtet durchaus, dass sich immer mehr junge Frauen für ehemals typische Männerberufe interessieren. Der Tischlerberuf beispielsweise sei sehr gefragt. Auch Kfz-Mechatronikerinnen gäbe es immer mehr. Und Augenoptikerinnen sowieso.
Ich bin eigentlich ein Gegner davon, dass ich sage, es gibt die sogenannten Klischeeberufe. Man redet ja dann immer von den Berufen Friseur und Kosmetik, wo halt nur die Frauen eine Ausbildung vollziehen können. Darüber rede ich eigentlich in der Regel so nicht, sondern wir gehen tatsächlich auf alle jungen, interessierten Mädchen zu, stellen unsere Handwerksberufe vor und haben dabei auch Erfolg.
2200 Handwerks-Azubis gibt es derzeit im Bereich Ostbrandenburg. Rund 500 davon sind Frauen, also etwa ein Viertel. Klar ist aber auch, um junge Frauen für eine Ausbildung im Handwerk zu gewinnen, müssen oft die sogenannten weichen Faktoren stimmen. Theresa Tauchert's Arbeitstag beginnt nicht selten um 4:30 Uhr morgens. Das schrecke viele ab, sagt Michaela Schmidt.
Also die jungen Frauen sind ja doch eher bedacht darauf, dass man mal eine Familie gründet und dass man dann auch geregelte Arbeitszeiten hat, dass man an den Wochenenden zu Hause ist und vielleicht um 16, 17 Uhr Feierabend machen kann. Das spielt bei den Mädchen aus unserer Erfahrung eine größere Rolle als bei den jungen Männern. Die sind da schon eher offen und sagen, klar, ich kann auch mal ein bisschen länger arbeiten. Wenn da vielleicht auch mal eine Samstagsschicht drin ist, ist auch nicht unbedingt das Problem. Und da sind die Frauen ein klein bisschen bedachter.
Arbeitszeiten lassen sich in vielen Handwerksberufen allerdings nur begrenzt verschieben. Das weiß auch Theresa Tauchert. Trotzdem hat sie die Entscheidung, kurz vor dem Abitur die Schule zugunsten einer Ausbildung abzubrechen, noch nicht bereut.
Ich hatte totale Schwierigkeiten mit Sachaufgaben. Ne? Also in der Schule war das dann immer so, da ist eine Insel, berechnen Sie, keine Ahnung, den Sand auf der Insel. So und jetzt ist man in der Schule und dann hat man die Leitungen aus Kupfer oder Verbundrohr oder so und dann muss man halt die Volumenströme berechnen. So und da weiß man, wovon man spricht. Man kann sich es bildlich vorstellen, wie es gebaut wird. Und ja, und dann ist es natürlich viel cooler, wenn man dann sagt, ey, das kann ich, oder auf der Baustelle kommt und kann man denen das halt vorrechnen, ja.
Mehr Praxisbezug, mehr Teamwork und das gute Gefühl, gebraucht zu werden. Das spricht aus Tauchert's Sicht ganz klar für eine Ausbildung im Handwerk. Für die wirbt sie auch bei Instagram mit Bildern aus ihrem Alltag auf der Baustelle.
Ich mache meine Bilder einfach so drauf los. Bin auch mal dreckig oder habe mal meine Augenbrauen nicht geschminkt oder meine Wimpern nicht oder was weiß ich. Aber das ist mir eigentlich egal, weil das Problem ist halt heutzutage, die sehen halt alle nur die Abnehmshakes bei Instagram oder Facebook und du bist gut so, wie du bist schön so, wie du bist und die sollen da einfach keine Angst vor haben.
Eben auch nicht vor einer Ausbildung in einem vermeintlichen Männerberuf. Doch während immer mehr junge Frauen diesen Weg für sich entdecken, bleiben manche Kunden, Theresa Tauchert und ihren Kolleginnen gegenüber, eher skeptisch.
Das Schlimmste, was passiert ist, war, glaube ich, meiner Kollegin, der haben sie mal in eine Werkzeugkiste reingerotzt und meinten, ja, du hast hier nichts zu suchen als Frau. Und das ist schon hardcore so.
Die meisten Skeptiker seien allerdings auch ganz schnell überzeugt von ihrem Können. Spätestens dann, wenn die Heizung am Abend nach der Wartung doch wieder läuft.
Es spricht also überhaupt nichts dagegen, dass Frauen Heizungen reparieren oder Männer Haare schneiden. Trotzdem halten sich die Vorstellungen von Männer- und Frauenberufen ja immer noch hartnäckig. Doch es gibt Initiativen, die gegensteuern wollen. Das Projekt Klischeefrei zum Beispiel, das setzt sich bundesweit dafür ein, dass Frauen und Männer die Berufe wählen, die ihnen Spaß machen und nicht die, die vermeintlich zu ihrem Geschlecht passen. Miguel Diaz leitet die Servicestelle der Initiative Klischeefrei. Herr Diaz, warum ist es denn eigentlich so schwer, solche Vorstellungen zu überwinden?
Das hat natürlich viel damit zu tun, dass wir mit solchen Geschlechterklischees aufwachsen, sie schon sehr früh an uns herangetragen werden und wir die ja nicht einfach wie eine alte Jacke wieder ausziehen können, sondern uns tatsächlich dann auch ganz intensiv mit diesen Themen beschäftigen müssen, sie uns erstmal bewusst machen müssen, dass unsere Gesellschaft durchzogen ist von solchen Geschlechterklischees, wir sie selber sehr stark verinnerlicht haben. Ja, und da versucht natürlich genau die Initiative Klischeefrei dann auch ein Stückchen weit zu unterstützen, indem wir nämlich schon bei der frühen Bildung anfangen um Geschlechterklischees schon in diesem jungen Alter frühzeitig zu begegnen. Das setzen wir dann fort über die Schule, über die Berufsberatung und unterstützen dann auch Unternehmen, Betriebe oder auch Einrichtungen da drin, die Geschlechtergruppe, die dort unterrepräsentiert ist, ein Stückchen weit stärker in den Fokus zu nehmen, damit wir irgendwann perspektivisch dann auch zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis hinkommen.
Weil es fängt ja tatsächlich schon im Kleinkindalter an. Also ich glaube, selbst wenn Eltern versuchen, eine möglichst geschlechtsneutrale Erziehung zu haben, am Ende tragen doch die Mädchen die Prinzessinnenkleider und die Jungs haben dann eben die Bagger und die Autos.
Genau, aber das liegt natürlich auch immer daran, welche Vorbilder sie haben. Und ich erlebe das relativ häufig, dass mir gesagt worden ist, naja, wir haben unseren Sohn wirklich versucht, auch nicht wie einen klassischen Jungen zu erziehen. Er hat dann auch mal zu Weihnachten eine Puppe geschenkt bekommen. Und wenn ich dann nachfrage, na, hat denn auch ein Vater oder ein Onkel oder der Opa denn auch mit der Puppe mit dem Jungen gespielt? Nein, das natürlich nicht. Und da merken wir dann schon, dass irgendwie den Jungen, und das gilt für die Mädchen ja genauso, auch häufig dann die Vorbilder fehlen. Also Mädchen, die dann Frauen als Vorbilder haben, die im Handwerk tätig sind, die im gewerblichen, technischen Bereich tätig sind oder dann umgekehrt bei den Jungen, die halt wenig Vorbilder im Erziehungsbereich oder im helfenden, pflegenden Berufen haben.
Das heißt, das Ziel wäre dann wirklich, dass es gleich viele Männer und Frauen in den Berufen Tischlerinnen, Kfz-Mechatronikerinnen und Friseurinnen gibt, also dass es wirklich ein gleiches Verhältnis wird irgendwann?
Ja, das sollte sicherlich unser Ziel sein, weil wenn wir das so weitermachen, müssen wir natürlich auch immer davon ausgehen, dass viele Jugendliche eigentlich ihren tatsächlichen Interessen gar nicht so sehr folgen können. Das sehen wir auch an den Zahlen von Berufsabbrecher, dass da auf jeden Fall nachjustiert werden muss. Also das heißt auf so einer individuellen Ebene, dass wir sehen, dass da häufig nicht die Jugendlichen sich so entfalten, wie sie könnten. Wir haben natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, dass es natürlich wichtig ist für eine auf Wettbewerb orientierte Volkswirtschaft, für die Deutsche, dass da alle jungen Erwachsenen auch ihre Potenziale voll entfalten können, um damit halt dann auch dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Und nicht zuletzt natürlich auch auf einer gesellschaftlichen Ebene sollten natürlich Männer und Frauen die gleichen Verwirklichungschancen nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch im privaten Bereich haben.
Und wie weit sind wir davon jetzt noch entfernt? Schon noch ein bisschen, oder?
Ja, es ist was in Bewegung, das ist das Positive. Wir haben noch viel zu tun, aber es gibt mittlerweile, glaube ich, ein großes geschärftes Bewusstsein in unserer Gesellschaft, dass es da deutlich mehr Offenheit gibt, also dass Geschlechtergrenzen durchlässiger geworden sind. Und ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass wir das nicht heute, nicht morgen, aber doch auch in absehbarer Zeit schon uns immer mehr daran annähern, dass es tatsächlich mal zu einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis kommt.
Danke, Miguel Diaz vom Projekt Klischeefrei, dass sich dafür einsetzt, dass Rollenvorstellungen von Berufen aus unseren Köpfen verschwinden. Am kommenden Dienstag wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Frage ist, Joe Biden oder Donald Trump? In Deutschland, da wundern wir uns ja mal so ein bisschen darüber, warum die Wahl an einem Dienstag stattfindet, also mitten in der Woche.
Campus und Karriere. International.
Das ist in den USA aber tatsächlich seit 175 Jahren so, dass am ersten Dienstag im November gewählt wird. In einigen Bundesstaaten ist der Tag inzwischen ein gesetzlicher Feiertag. Doch die meisten Amerikaner und Amerikanerinnen müssen am Wahltag arbeiten und dann also irgendwie organisieren, wie sie ihre Stimme abgeben können. Und es gibt noch ein anderes Problem. Rentnerinnen und Rentner fallen in diesem Jahr als Wahlhelfer aus, weil sie sich vor Covid-19 schützen müssen. Den Job, den sollen deshalb jetzt Studierende übernehmen und die bereiten sich teilweise schon seit Wochen auf diese Aufgabe vor. Denn Wahlhelfer zu sein, das hat so seine Tücken. Heike Braun hat sich in Colorado und Ohio angesehen, wie die Trainings ablaufen.
Good morning, everyone.
Good morning.
This is the day. You ready?
In Cleveland, Ohio, wird eine Gruppe Studierender für den Wahltag vorbereitet. Die angehenden Pollworkers sollen auf alle möglichen Pannen vorbereitet werden. Mackenzie Burns ist eine Freiwillige von der Cleveland State University. Susan Grant ist ihre Wahltrainerin. Susan weiß, was alles schiefgehen kann und macht es Mackenzie beim Training nicht leicht.
Hi, I'm here to vote.
Ich bin hier, um zu wählen, sagt sie.
Can I get your name, please?
Kann ich Ihren Namen haben?
I don't live in this area.
Ich wohne eigentlich 50 Meilen entfernt, behauptet die Wahltrainerin weiter. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier im richtigen Wahllokal bin. Und außerdem habe ich meine Wahlunterlagen verloren.
Schreiben Sie Ihren Namen hier in Druckbuchstaben drauf und unterschreiben Sie dort unten.
Die 18-jährige Mackenzie bleibt im Training ruhig und gelassen. Sie weiß, jede Amerikanerin und jeder Amerikaner hat ein Recht zu wählen. Gleichgültig, wie ungeschickt sie oder er sich anstellt. Am Wahltag müsste Mackenzie in einem komplizierten Verfahren herausfinden, ob die Frau, die vor ihr steht, überhaupt in den USA wählen darf oder ob sie ihre Stimme nicht schon irgendwo anders abgegeben hat. Fortschicken darf sie sie nicht. Zur Not muss sie bei ihren Vorgesetzten anrufen, die sich weiter um das Problem kümmern.
I do hereby solemnly declare.
I do hereby solemnly declare.
Auch in Colorado wird für den Wahltag geübt. Als erstes muss die Vereidigung sitzen. In Colorado dürfen teilweise auch schon 16-jährige Wahlhelfer sein. In anderen Staaten ist das Mindestalter 18 Jahre. Das System ist hochkomplex und uneinheitlich, erklärt Claire Garcia. Sie ist Englischprofessorin am Colorado College und hat mit dafür gesorgt, dass ihre Studierenden am Wahltag frei haben und als Pollworkers eingesetzt werden können.
So, different states, all 50 states.
Jeder der 50 Staaten hat seine eigenen Wahlregeln und überall werden die Wahlhelfer anders ausgebildet. Es ist peinlich, das zu sagen, aber die USA liegen mit ihrem Wahlsystem weit hinter anderen verantwortungsvollen Demokratien zurück. Vor allem lassen gewissenhafte Politiker in vernünftigen Demokratien nicht mitten in der Woche wählen. In den USA wird genau das gemacht.
In Amerika gibt es außer der Briefwahl auch die Möglichkeit, an einer Frühwahl teilzunehmen, dem sogenannten Early Voting. Wer nicht möchte, muss also nicht am 3. November wählen. Trotzdem lassen es sich viele Amerikaner nicht nehmen, am eigentlichen Wahltag ihre Stimme abzugeben. Diana Taylor und ihr Bruder Robert studieren in Colorado und sie werden am 3. November in ihrem Wahlbezirk in der Nähe von Pueblo aushelfen. Sie haben ihre Einführungskurse schon hinter sich und wissen, dass jede Menge Arbeit auf sie zukommt, auch wenn viele Amerikaner ihre Stimme bereits abgegeben haben.
Wir sollen morgens um 6 Uhr im Wahlbüro sein, um aufzubauen. Wir sollen uns auf einen 20-Stunden-Tag vorbereiten.
Dazu kommt, dass uns gesagt wird, wenn ihr euch krank fühlt, kommt nicht. Wenn eure Nase läuft, kommt nicht. Wir haben abgeschirmte Arbeitsplätze, eigene Masken, Handschuhe, eigene Computer und müssen immer Abstand halten. Auch in den anderen Wahlhelfern. Das wird auf jeden Fall anstrengend.
Diana und Robert fürchten sich am meisten vor dem Aufeinandertreffen von Maskengegnern und Maskenbefürwortern in den Schlangen vor den Wahllokalen. In einem Trainingsvideo heißt es dazu:
Stay positive by saying thanks for wearing your mask.
Bleibt freundlich. Sagt zum Beispiel bei jedem, der es tut: Wir bedanken uns, dass Sie eine Maske tragen. Bei denen, die es nicht tun, sagt, wir würden uns freuen, wenn wir ihnen eine Maske schenken dürfen.
Am Wahltag kann elektronisch gewählt werden oder auf dem Papier. Wählen darf jeder, ob mit oder ohne Maske, erklärt der 19-jährige Robert Taylor.
Wahlhelfer zu sein ist echt kompliziert. Wir haben Wahlkabinen, in denen elektronisch gewählt werden kann. Die müssen am Wahltag aufwendig aufgebaut werden. Dann sind da noch die Wahlkabinen, in die Leute für die Briefwahl gehen. Die sind bei uns aus Pappe. Wenn ein Wähler nicht laufen kann, bringen wir die Wahlkabine an sein Auto. Das ist so eine Art Drive-in-Wahl.
Das Colorado College will seine Studierenden am Wahltag so gut wie möglich unterstützen. Es gibt allen am 3. November frei. Darüber hinaus organisieren die College-Lehrenden auch Shuttle- und Sicherheitsdienste, erklärt die Professorin Claire Garcia.
Es ist peinlich, dass so etwas in Amerika passiert, aber wir haben Angst vor der Gewalt, die wir schon bei den Frühwahlen hatten. Leute sollten daran gehindert werden zu wählen. Einige Wahlhelfer wurden nach Hause geschickt, weil sie ein T-Shirt mit der Aufschrift Black Lives Matter trugen. Dabei ist das erlaubt. Diese Wahl wird ein Prüfstein für unsere Demokratie sein. Ich sage allen, geht raus und wählt.
Am Dienstag wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Heike Braun war das über Studierende, die sich zu Wahlhelfern ausbilden lassen. Und es gab noch was zu feiern gestern Abend in Hamburg. Denn die Hansestadt hat ein neues Institut bekommen. Und das soll herausragenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einen Ort geben, sich voll und ganz auf die eigenen Forschungsprojekte zu konzentrieren, ohne dass sie Vorlesungen halten oder Verwaltungsaufgaben übernehmen müssen. Gestern wurde das Institut eröffnet. Axel Schröder war dabei.
Unter der hohen Stuckdecke des neuen Hamburg Institute for Advanced Studies auf edlem Holzparkett steht gestern Abend Hamburgs fröstelnde Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank. Die Fenster stehen sperrangelweit auf, alle Gäste tragen Masken, halten Abstand.
Ein ganz herzliches Willkommen. Ich glaube, das ist nicht schwierig, sich hier wohlzufühlen in diesem wunderbaren Haus. Und ich freue mich einfach, dass es jetzt losgeht und Sie da sind und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Das HIAS hat seinen Sitz in der Roten Baumchaussee. Der zentrale Unicampus ist zu Fuß in nur 5 Minuten erreichbar. Katharina Fegebank hofft darauf, dass mit dem HIAS die Exzellenz der Hamburger Universität noch einmal unterstrichen wird.
Das wird ein ganz besonderer Ort sein, der von der Interdisziplinarität lebt, der aber eben auch davon lebt, dass hier unter einem Dach einfach verschiedene Persönlichkeiten in einer Art WG zusammenkommen. Und das hier soll der Ort dafür sein.
4 der 5 ersten Fellows haben schon ihre Wohnungen im Gästehaus der Universität bezogen und waren auch gestern zu Gast bei der Eröffnungsfeier. Dr. Katrin Hammerschmidt, Mikrobiologin an der Kieler Christian-Albrechts-Universität, die Kultursoziologin Dr. Sophia Prinz aus Berlin, die Professorin Anna-Katharina Schaffner von der University of Kent und der Juraprofessor Dietmar von der Pforten aus Göttingen. Von der Pforten freut sich auf die Auszeit vom Universitätsbetrieb.
Ja, ich bin eben in der Phase, wo ich jetzt mal so mein Opus Magnum schreiben will. Und die Idee ist, dass das ein großer Fortschritt für die Menschheit ist, dass durch Recht alle Belange, die von einer Regelung betroffen sind, in einer Gesellschaft berücksichtigt werden. Und das will ich nun in diesem Buch unter der Möglichkeit, mit anderen das diskutieren zu können und neue Einsichten durch die Mitfellows und durch die Umgebung der Wissenschaft zu gewinnen, ausarbeiten. Insofern fühle ich mich hier wie im Paradies wissenschaftlich.
Jeder HIAS-Fellow darf sich einen sogenannten Tandempartner aussuchen, also eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler der Uni Hamburg, mit dem er oder sie zusammenarbeiten möchte. Die Literaturwissenschaftlerin Anna-Katharina Schaffner aus Kent hat den Hamburger Soziologen Sieghard Neckel als Tandempartner gewählt.
Wir haben uns jetzt gerade zum Kaffee getroffen und wir werden uns jetzt öfters treffen und Gedankenaustausch betreiben. Und ja, er wird mich einfach so ein bisschen in die Hamburger akademische Welt einführen.
Die Idee, außergewöhnliche Forschende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen, scheint schon in der ersten Stipendiatenrunde aufzugehen. Die Kieler Evolutionsbiologin Katrin Hammerschmidt, die sich mit Organisationsformen von Blaualgen beschäftigt, und der Göttinger Rechtsphilosoph von der Pforten hatten schon gleich nach ihrer Ankunft in Hamburg Schnittmengen ihrer Arbeit ausgelotet.
Tatsächlich haben wir zum Beispiel am letzten Dienstag sehr intensiv über die Bedeutung von Individuum oder Kollektiv die Begrifflichkeiten versucht, übereinander zu bringen von einem Rechtswissenschaftler und von einer Evolutionsbiologin. Wir haben auf jeden Fall schon heiß diskutiert und ich kann tatsächlich sehen, dass man diese Ideen, die wir da hatten, weiterentwickeln kann und vielleicht auch gemeinsame Projekte starten kann.
Das HIAS soll einmal zu einem Leuchtturmprojekt für den Hamburger Wissenschaftsstandort werden. Bis 2022 stehen dem Institut dafür 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Aus städtischen Töpfen, aber auch von der Joachim-Herz-Stiftung, der Körber- und der Zeit-Stiftung.
Und das war Campus und Karriere für heute mit Britta Mersch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hier geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Und ein Thema in der Sendung ist die Idee, Kabarett im Riesenrad zu veranstalten. Musik